Deutschlandfunk Marktplatz.
Willkommen zum Marktplatz. Mein Name ist Manfred Kläuber und heute wollen wir mit Ihnen über das derzeit echt schwierige Thema Bau- und Immobilienfinanzierung sprechen. Über viele Jahre hinweg haben wir uns ja daran gewöhnt, dass das Thema Geld, also zumindest was den Preis des Geldes angeht, ja eher ein beiläufiges war. Die Nullzinspolitik der EZB und auch der Bundesbank, die haben die Zinsen für die Bau- und Immobilienkredite auf eine nie gekannte Talfahrt geschickt. Annuitätendarlehen, also Kredite mit festen Zins- und Tilgungsraten bei abschwellender Schuldenlast, die waren lange Zeit für unter 1% zu haben. Dafür allerdings gingen dann die Baukosten immer ein Stückchen in die Höhe. Das eine wurde von dem anderen quasi eingeholt. Und jetzt auf einmal wird beides extrem teuer. Das Geld und die Baukosten so hoch wie lange nicht mehr. Baufinanzierung. Wie der Eigentumserwerb trotz steigender Zinsen bezahlbar bleibt, darüber wollen wir heute mit Ihnen im Marktplatz sprechen. Und dazu habe ich mir ausgewiesene Fachleute eingeladen. Das sind Thomas Lang vom Team Immobilienfinanzierung, Geldanlage und private Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Corinna Merzin, sie ist Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Privater Bauherren e.V. mit Sitz in Berlin. Auch Ihnen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und Professor Dr. Michael Vogtländer, er leitet beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln das Kompetenzfeld Finanz- und Immobilienmärkten. Herzlich willkommen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Und wenn Sie hin und her überlegen, ob das Mieterdasein nicht doch ein Ende haben könnte, Wohneigentum trotz der widrigen Umstände für Sie eine echte Option ist, dann bringen Sie sich doch bei uns ins Gespräch.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Ganz, ganz vorsichtige Menschen, die werden wohl eher gleich abwinken. Beim derzeitigen Marktgeschehen mit unberechenbaren Rohstoffmärkten, starker Inflation und einer schwer durchschaubaren Notenbankpolitik, da sagen viele, bauen, nein, danke. Doch meine Kollegin Stefanie Kowalewski hat eine Familie besucht, die sich vor den ganzen Katastrophenmeldungen für den Eigentumserwerb entschieden hat, von den aktuellen Problemen dennoch nicht verschont bleibt.
Die junge Familie, nennen wir sie Heinrich, hat sich in Viersen ein echtes Schmuckstück gekauft. Ein gut 100 Jahre altes Mehrfamilienhaus mit hohen Decken und großem Garten für die beiden kleinen Kinder in einer ruhigen Nebenstraße.
Bringt natürlich auch viel Charme mit sich, aber natürlich auch einiges an Arbeit, ne? Weil die letzten Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen sind vielleicht irgendwann in den 70ern gewesen. Entsprechend fängt man da wirklich bei Null an.
Seit 2019 wohnen sie schon in ihrem Traumhaus und auf einer Baustelle. Praktisch alles in ihrem Haus muss irgendwie bearbeitet werden, erzählt der 30-jährige Bauherr.
Also man fängt tatsächlich unten an und arbeitet sich einmal nach oben durch. Letzten Endes fängt man eigentlich erstmal beim Abriss an, dass man alles, was ja nicht mehr erhaltungsfähig ist, rausmacht, dass man dann eigentlich nur noch den Kern stehen hat und dann mit dem Wiederaufbau beginnen kann.
Um das alles finanzieren zu können, sollen zwei Wohnungen im Haus vermietet werden. Dafür haben die Besitzer, ein Polizist und eine Sporttherapeutin, einen großzügigen Kredit aufgenommen, zu Zeiten, als die Zinsen noch bei etwa 1% lagen. Während der Bauarbeiten beschlossen die beiden, noch einen Anbau hinzuzufügen. Das bedeutet zwar mehr Wohnraum, aber auch, dass eine Nachfinanzierung nötig ist. Bei der Bank müssten sie dafür aktuell rund 3% Zinsen zahlen.
Das merkt man. Dann rechnet man das dreimal durch.
Wir haben jetzt Glück, dass wir das privat lösen können und uns da Geld borgen können. Ja, müssen mal schauen, ob das alles noch so aufgeht, ne? Weil natürlich privat wird das Geld ja auch weniger.
Und zusätzlich explodieren seit vergangenem Jahr die Preise für Baumaterialien. Betonstahl ist zum Beispiel um 53% teurer geworden und für Dachlatten müssen Bauherren 65% mehr zahlen. Laut Statistischem Bundesamt hat sich der Neubau eines Hauses dadurch insgesamt um 9% verteuert.
Und ich glaube auch, dass es eher weiter steigen wird. Das heißt, man versucht natürlich auch, möglichst viel jetzt schon frühzeitig festzumachen. Ne? Zu sagen, okay, verbindlich, wir nehmen das zu den und den Konditionen, damit die Unternehmen entsprechend das Material schon einkaufen können, dass man da irgendwie eine Preissicherheit hat und dann auch weiß, womit kann ich kalkulieren.
Einen Verhandlungsspielraum, wie er früher eigentlich üblich war, gibt es aktuell nicht mehr, sagt die Bauherrin.
Man kriegt einen Kostenvoranschlag und an dem ist nichts zu rütteln. Entweder man akzeptiert oder eben nicht. Viel Auswahl hat man ja auch nicht. Das heißt, man muss nehmen, was kommt.
Denn auch die freie Wahl bei Handwerkern gibt es faktisch nicht mehr. Zu viele Aufträge, zu wenig Fachkräfte, Lieferengpässe bei Baumaterialien.
Wir haben uns jetzt auch noch dazu entschieden, dass wir etwas ökologisch bauen wollen. Das heißt, wir wollen Lehmputz haben. Da ist es leider noch mal schwieriger, an Handwerker zu kommen. Wir haben jetzt sehr viel mit Lehmbauern gesprochen. Ja, die haben uns etwas belächelt, als wir gesagt haben, wir würden gerne im August, spätestens September anfangen. Und weil sie sagten, sie haben Vorlaufzeiten von bis einem Jahr.
Zumindest für dieses Problem zeichnet sich eine Lösung ab. Zwei Firmen werden sich zusammentun und sich die Arbeit bei Familie Heinrich teilen. Letztlich führen die ganzen Probleme aber dazu, dass das junge Paar immer wieder neu kalkulieren und den ein oder anderen Traum erst einmal auf Eis legen muss.
Reicht erstmal ein Badezimmer, geplant sind zwei, aber müssen wir gegebenenfalls auf eins verzichten, weil es einfach nicht mehr reicht am Ende. Solche Sachen sind natürlich tägliches Brot.
Die Steinarbeitsplatte für die neue Küche zum Beispiel ist bereits gestrichen.
Klar hat man manchmal auch, dass man nachts grübelt und überlegt, ob man sich da nicht irgendwie verhoben hat. Auf der anderen Seite hat man hoffentlich auch einen entsprechenden Gegenwert da stehen, sodass man sagt, das Geld ist jetzt nicht komplett weg. Damit beruhigt man sich dann schon mal wieder.
Trotz allem, sagen die beiden, lief es bisher mit den Arbeiten an ihrem Haus ganz gut, sodass die junge vierköpfige Familie schon mal vorsichtig vom Ende der Bauphase träumt.
Ja, ein Traum wäre natürlich dieses Jahr Weihnachten, aber ich befürchte, es wird nächstes Jahr im Frühjahr.
Ja, mal sehen, ob dieser Traum tatsächlich in Erfüllung geht. Aber dieses Paar hat ja wirklich einen Haufen Probleme zu bewältigen, um eben halt tatsächlich das Eigenheim zu schaffen. Frau Merzin, aus Ihrer Erfahrung beim Verband der privaten Bauherren, sind das wirklich die typischen Probleme, die uns da gerade auch geschildert wurden?
Das sind gerade in der Renovierung eines Altbaus ganz typische Probleme im Moment, absolut. Das beobachten wir immer wieder und hören das auch aus unterschiedlichsten Regionen Deutschlands, dass das heutzutage die Fragen sind, die sich die Bauherren stellen müssen. Im Neubau haben es die privaten Bauherren sehr häufig mit Schlüsselfertiganbietern zu tun. Das heißt, da ist dann noch nicht mal die Möglichkeit gegeben, in dem Maße zwischendrin noch mal neu zu überdenken und die Planung laufend anzupassen, sondern da muss man im Grunde genommen ja schon vor Abschluss des Bauvertrages ganz genau darauf achten, dass alle Leistungen, die man für den Vertrag am Ende braucht, die man dafür braucht, dass das Haus so entsteht, wie man sich das vorstellt, enthalten sind und muss dann darauf abgestimmt Preis und auch den Zahlungsplan natürlich überprüfen, dass man da nicht womöglich in eine Vorauszahlungsfalle tappt, wo dann gegebenenfalls Gelder auch einfach weg sein können und noch kein Gegenwert entstanden ist.
Sind denn wirklich diese beiden Faktoren, Frau Merzin, nämlich Zinsen einerseits und Baustoffkosten, die gestiegen sind, die beiden Hauptfaktoren, die alles so teuer machen?
Die Baustoffkosten sind natürlich gestiegen, die machen allerdings am Bau nun auch noch nicht mal zwingend den Löwenanteil aus. Aber parallel haben wir es eben auch damit zu tun, dass die Baufirmen einen ganz eklatanten Mangel an Mitarbeitern haben und insofern dann eben auch nicht jedes Angebot so freudig abgeben, wie man das vielleicht noch vor ein paar Jahren gesehen hat. Und das liegt sicherlich auch daran, dass wir ein laufendes Auf und Ab von sowohl Förderbedingungen als auch konjunkturellen Rahmenbedingungen haben, sodass es für die Baufirmen auch unglaublich schwierig ist zu planen, was für einen Mitarbeiterstamm sie aufbauen und dann auch halten müssen.
Herr Lang, eine Zinssteigerungsrate von 1-3%, alles im einstelligen Bereich, das hört sich so harmlos an und doch macht es das Bauen richtig teuer, oder?
Das ist richtig. Es gibt ja zwei Bereiche, die man betrachten muss. Einmal, was es die monatliche Belastung bedeutet. Das heißt also bei der Familie Heinrichs, im Beitrag wurde jetzt nicht genau genannt, wie viel Darlehen am Ende die aufgenommen haben. Aber das kann durchaus bedeuten, dass die monatliche Rate, die sich aus Zinsen und Tilgung zusammensetzt, wenn der Zinsanteil eben sich verdreifacht hat, dass der durchaus um 200, 300 oder 400 Euro gestiegen ist. Im Sinne von, hätte ich im Dezember finanziert oder hätte ich jetzt finanziert. Das macht es sportlich.
Wodurch, Professor Vogtländer, ist das denn so schnell entstanden, dass sich der Kreditmarkt so rasant entwickelt hat? Also quasi im Januar des Jahres waren ja noch 1% gang und gäbe und jetzt 3%, das ist ja eine irre schnelle Entwicklung.
Ja, ursächlich ist vor allen Dingen die Inflationsentwicklung, die ja wahnsinnig hochgegangen ist. Und natürlich derjenige, der Kapital verleiht, der möchte auch eine Kompensation für die Inflation haben. Wir hatten ja im letzten Jahr schon auch über Inflation diskutiert. Da war das aber noch so ein temporäres Problem, wegen Corona, wegen Lieferketten. Und jetzt müssen wir einfach feststellen, die Energiepreise sind enorm gestiegen, die Nahrungsmittel sind enorm gestiegen. Man geht in diesem Jahr von 7-8% Inflation aus und da wollen die Banken natürlich auch eine gewisse Kompensation haben. Deswegen hängt die weitere Entwicklung der Zinsen natürlich auch maßgeblich davon ab, wie die Inflation sich entwickelt. Und natürlich auch die EZB steuert nach, hat den Leitzins erhöht. All das deutet darauf hin, dass wir ein höheres Zinsniveau haben. Aber wo es genau hingeht, das können wir im Moment kaum sagen, weil einfach das ganze Umfeld, einschließlich des Kriegs in der Ukraine, all das macht es so schwierig zu prognostizieren.
Mhm. Nun haben Sie gesagt, die Inflation ist da maßgeblich sozusagen der Kostentreiber. Aber in der Vergangenheit war es ja so, dass die Zinsen im Wesentlichen ja auch politisch gesteuert waren. Also wir haben da viel drüber berichtet, dass die EZB diese Nullzinspolitik macht, vor allem Dingen auch, um viele Länder davor zu schützen, dass sie einfach überschuldet sind und nicht mehr bezahlen können. Warum hat dieser politische Willen jetzt sozusagen die EZB auf einmal verlassen und ist das nicht mehr das Ziel, sondern jetzt tatsächlich das Ziel, Inflation zu bekämpfen mit dem Risiko, dass zum Beispiel eben halt nicht mehr gebaut wird?
Also da würde ich leicht widersprechen. Ja, politisch gab es natürlich schon auch Druck und das hat vor allen Dingen die Zinsen von Staatspapieren gedrückt. Das hat auch Auswirkungen auf die Immobilienfinanzierung. Aber wir müssen einfach sehen, in den letzten 10 Jahren, wir haben zunehmend mehr Sparer in der Welt, die eben für die Altersvorsorge sorgen. Das heißt, demografisch bedingt müssen die Menschen einfach etwas tun, nicht nur in Deutschland, weltweit. Und dadurch haben wir enorm viel Kapital im Markt gehabt und wenig Investitionen. Und das hat den Preis des Geldes eben so stark gedrückt. Und jetzt natürlich durch die Inflation sagen dann viele Kapitalgeber, naja, da möchte ich schon eine gewisse Kompensation haben. Man muss aber sehen, ne, der Zins ist immer noch deutlich niedriger als die Inflationsrate. Also Realverzinsung ist immer noch relativ gering. Aber wie gesagt, das tut natürlich trotzdem den Bauherren und allen, die kaufen wollen, extrem weh, wie die Zinsen jetzt gestiegen sind.
Herr Langen, ist denn das Angebot an Krediten für Immobilienerwerb, für das Häuslebauen, ist das so homogen, dass man ja als potenzieller Kandidat für eben halt Eigentumserwerb jetzt sagen sollte, okay, im Moment geht's halt nicht, dann lassen wir es halt sein, warten wir noch ein bisschen. Oder gibt es durchaus Möglichkeiten, sich auf dem Markt durch kluge Informationen noch gute Konditionen zu verschaffen?
Sowohl als auch. Natürlich empfehlen wir als Verbraucherschützer immer, dass man sich auf verschiedenen Stellen informieren sollte, gerne bei der Bank vor Ort, bei einer Sparkasse Volksbank, gerne aber auch bei Vermittlern. Und da ist schon durchaus ein großer Unterschied festzustellen. Das kann man schon sehen. Die Frage ist, ob damit natürlich von 3% jetzt vielleicht eine 2,9 rauskommt oder vielleicht eine 2,8. Aber sie werden ja nicht von 3% weit runterkommen. Also wer eine Immobilie erwerben möchte und auch das nötige Eigenkapital hat, der muss natürlich in den sauren Apfel beißen. Wenn er aber die Gelegenheit hat, dann kann und sollte er jetzt vergleichen, aber auch dann auch das Ding umsetzen.
Frau Merzin, aus dem Beispiel der Familie, die wir eben gehört haben, war ja auch davon die Rede, dass man sich privat etwas geliehen hat. Sprich, man hat Eigenkapital gehabt, auch wenn es eben halt von jemand anders aus dem privaten Umfeld geliehen hat. Ist das eine Möglichkeit, tatsächlich Baukosten gering zu halten und sich doch vielleicht den Traum erfüllen zu können?
Das ist absolut eine Möglichkeit, natürlich, denn in der Regel ist es so, wenn man privat sich etwas leiht, dass das aus dem Bereich der Familie oder aus ähnlichen Quellen kommt, wo man im Zweifelsfall eben ganz anders Zinsen zahlen muss oder noch nicht mal Zinsen zahlen muss. Das ist aber auch eine der Fragen, deren wegen wir durchaus da auch die Politik ein Stück weit in der Pflicht sehen. Denn das ist natürlich ein Aspekt, der die Familien begünstigt, die von Haus aus einer wohlhabenden Familie kommen, wo eben die Möglichkeit besteht, sich aus der Verwandtschaft mal noch etwas Eigenkapital dazu zu leihen. Und die Zinsentwicklung ist ja nicht nur schlecht im Sinne, dass diejenigen, die jetzt etwas finanzieren möchten, plötzlich mehr Zinsen zahlen müssen, sondern für diejenigen, die ansparen, aus vielleicht sogar auch einem soliden eigenen Verdienst, den sie sich erarbeitet haben, die haben eben in den vergangenen Jahren auch dafür das angesparte Geld kaum Zinsen bekommen und oft, eben, wenn man die Inflation gegengerechnet hat, dann sogar noch einen Verlust gemacht. Deshalb war es unglaublich schwer in den letzten Jahren überhaupt das Eigenkapital aufzubauen und umso mehr eben wichtig, wenn man dann es geschafft hat, im Einzelfall sich aus der Familie Geld dazu leihen zu können, dann hat man das geschafft. Diejenigen, die so einen familiären Hintergrund nicht hatten, haben das oft dann eben an dieser Hürde Eigenkapitalnachweis nicht mehr erreichen können.
Sie sprechen da einen interessanten Aspekt an, die Ambivalenz des Zinsgeschehens. Herr Vogtländer, da müsste man aber dann auch davon ausgehen, wenn man jetzt entscheidet, okay, im Moment ist es zu teuer, aber ich nutze die Zeit, um Eigenkapital anzusparen und nutze dann auch die höheren Zinsen, dass das auch so bleibt. Kann man da irgendeine Perspektive sehen?
Ja, wie gesagt, es ist im Moment ganz schwierig zu prognostizieren, wie es weitergeht, wie es zum Beispiel mit den Zinsen weitergeht, aber auch die Immobilienpreise. Generell würde ich davon ausgehen, steigen die Zinsen weiter, könnte es einen Rückgang bei den Immobilienpreisen geben. Im Moment sehe ich das tatsächlich noch nicht. Aber wie gesagt, dann wird die Finanzierung ja deutlich teurer. Was spannend ist an der jetzigen Lage, wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass viele Selbstnutzer ja gar nicht zum Zuge gekommen sind, weil es immer Kapitalanleger gab, die noch mehr Geld ausgegeben haben und die noch zahlungskräftiger waren. Da ziehen sich jetzt doch einige zurück, die sagen, jetzt warte ich ab, gucke mal, wo ich vielleicht mein Geld anlege. Das ist vielleicht auch eine Chance für diejenigen, die tatsächlich viel Eigenkapital haben, jetzt wieder zum Zug zu kommen. Aber Frau Meyerzin hat es angesprochen, es ist leider bedauerlich, die wenigsten haben so viel Eigenkapital. Das war die größte Hürde in den letzten Jahren. Und oftmals diejenigen, die eben aus einer relativ wohlhabenden Familie kamen. Und da sehe ich auch tatsächlich den Staat am Zug, zum Beispiel durch Nachrangdarlehen oder ähnliche Instrumente, dann auch die Haushalte zu unterstützen.
Wenn Sie eigene Fragen haben, also Fragen, die ich nicht stelle, sondern die Sie stellen würden, dann rufen Sie uns doch an. 00800 4464. 4464 ist ein für Sie kostenfreies Hörertelefon. Dann können Sie sich einbringen in diese Diskussion, was uns sehr freuen würde. Herr Lang, sprechen wir nochmal über Eigenkapital. Da haben wir jetzt einen kleinen Ausflug gemacht. Aber erklären Sie uns nochmal den Zusammenhang zwischen Kreditkosten und Eigenkapitalanteil.
Also der Grundgedanke ist ja, wenn ich eine Immobilie finanziere, dann muss ich ja dem Verkäufer den Preis zahlen. Ich habe Kaufnebenkosten und das ist dann die gesamte Summe. Das muss ich irgendwo herbekommen. Das kann ich entweder von einer Bank aufnehmen als Darlehen oder eben aus Eigenkapital. Wenn ich es aus Eigenkapital habe, dann muss ich ja dafür keine Zinsen und keine Tilgung leisten. Und das ist das große Problem derzeit bei den gestiegenen Zinsen, dass die monatliche Belastung für viele nicht mehr möglich ist. Das heißt, je weniger Darlehen der Verbraucher oder die Verbraucherin aufnimmt, desto besser ist einmal die Zinskondition. Also das Darlehen wird günstiger, weil die Bank auch nur weniger Kredit vergeben muss und damit ein geringeres Risiko hat. Und die monatliche Rate wird für den Verbraucher oder für die Verbraucherin auch günstiger.
Und ein zweiter Aspekt, Herr Lang, ist ja auch, wie lang man einen Kredit mit festen Zinsraten, also mit zu festen Kosten vereinbart. Also ob 10, 15, 20 oder 30 Jahre.
Genau. Also wir hatten als Verbraucherschützer schon in den letzten Jahren immer gesagt, dass wir empfehlen, tendenziell eher eine längere Zinsbindung zu nehmen. Denn das, was wir die letzten 10 Jahre gehabt haben, ist ja historisch gesehen eine sehr niedrige Verzinsung. Wir hatten ja in den 80er Jahren bis zu 12,5% an Immobilienkreditzinsen. Da lachen jetzt die damals also aufgenommen haben, lachen jetzt über 3%. Aber in der Tat ist es schon so, dass es schon überlegenswert ist, wenn ich eben mich gegen steigende Zinsen in der Zukunft absichern möchte, dann ist es auch eine Möglichkeit, eine Zinsbindung mit 15 oder auch 20 Jahren zu nehmen. Das macht es natürlich teurer, weil derjenige oder diejenige, die eine längere Zinsbindung nimmt, geht davon aus, dass die Zinsen steigen und kauft sich quasi eine Art Versicherung gegen steigende Zinsen mit ein.
Ist das ein gutes Geschäft, Herr Vogtländer, für längere Laufzeiten festen Zins dann tatsächlich auch ein bisschen mehr zu bezahlen, zumal man ja auch nach 10 Jahren als Konsument ein Sonderkündigungsrecht hat?
Also bis vor einem halben Jahr war das auf jeden Fall eine gute Strategie und eine sichere Strategie, 1% Zinsen sich zu sichern, auch wenn man einen kleinen Aufschlag zahlt. Bei 3%, da ist es natürlich wirklich schwierig. Also wie es in 10 Jahren dann aussehen wird, es kann durchaus sein, dass die Zinsen bis dahin auch wieder zurückkommen. Ganz einfach deswegen, weil wir doch sehr viel Ersparnisbildung in der Welt haben, sehr viel Kapital zur Verfügung steht und dann die Zinsen runtergehen. Es kann aber durchaus auch sein, wenn wir zum Beispiel länger mit Inflation zu tun haben, dass die Zinsen auch dauerhaft höher sind oder auch noch steigen. Generell würde ich aber sagen, für Verbraucher ist die Planungssicherheit einfach ganz wichtig. Wenn man jetzt weiß, diese Zinsbelastung kann man schultern, dann macht es durchaus Sinn, sich für 15 oder 20 Jahre das auch zu sichern. Dann hat man auf jeden Fall Planungssicherheit und Sie haben recht, nach 10 Jahren kann man dann ja immer noch mal auf einen günstigeren Vertrag switchen. Aber natürlich, man hat gegebenenfalls vielleicht etwas mehr bezahlt.
Mhm. Frau Meyerzin, Herr Vogtländer hat eben darauf hingewiesen, dass der Markt ja auch stark davon bestimmt war, dass Leute einfach in Betongold investiert haben, also da viel Geld reingesteckt haben, oft auch bereit waren, hohe Preise zu zahlen. Hat das, ich sag mal, das Bauen oder den Eigentumserwerb für diejenigen, die es selbst nutzen wollen und sich damit eben halt auch Sicherheit fürs Alter schaffen wollen, diesen Markt kaputt gemacht?
kaputt gemacht, würde ich nicht sagen, aber sicherlich zusätzlich stark beeinflusst. Und zwar jetzt sowohl für die Selbstnutzer als auch für diejenigen, die vielleicht nicht jetzt einfach nur mal, was kostet die Welt, noch 2-3 Häuser dazu kaufen, sondern die vielleicht eine Wohnung kaufen und davon im Alter vielleicht dann auch in irgendeiner Weise sich ernähren wollen. Insofern hat das den Markt stark beeinflusst, selbstverständlich, und hat insbesondere natürlich vielfach auch die Verhandlungsposition für Verbraucher, Bauherren stark beeinflusst. Das ist ja vorhin schon angeklungen in dem Beitrag, dass tatsächlich dann eben eine echte Preisverhandlung oder eine Verhandlung auch nur über geänderte Leistungen kaum noch stattfinden kann, dass man kaum noch die Möglichkeit hat, überhaupt 3 Angebote zu finden an manchen Regionen. Und da muss man manchmal dann auch mit den Bauherren gemeinsam, wir machen dann ja auch so baubegleitende Qualitätskontrolle und Ähnliches, im Vorfeld des Vertragsabschlusses oder bei den Baustellenbegehungen überlegen, welche Kröte ist man als Verbraucher, Bauherr vielleicht bereit zu schlucken und an welcher Stelle sagt man, das ist mir aber so wichtig, dass ich vielleicht dann auch tatsächlich einen Vertrag nicht abschließe.
Wir haben also noch viel zu besprechen. Nach den Nachrichten geht es nämlich weiter mit dem Marktplatz rund um Wohneigentumserwerb in Zeiten explodierender Kosten. Für Ihre Fragen oder Statements gibt es bei uns eine kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder mailen Sie einfach an marktplatz@deutschlandfunk.de. Baufinanzierung, Wiedereigentumserwerb trotz steigender Zinsen. Bezahlbar bleibt so unser Thema heute. Mein Name ist Manfred Kläuber und meine Gäste sind Thomas Lang von der Verbraucherzentrale NRW, Corinna Merzin vom Verband Privater Bauherren und Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und auch Sie können ja mit dabei sein. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder mailen Sie an marktplatz@deutschlandfunk.de. Über die wichtige Rolle des Eigenkapitals, darüber haben wir ja schon gesprochen vor den Nachrichten. Je mehr eigenes Geld vorhanden ist, desto preiswerter wird gerade in Hochzinszeiten die Finanzierung der Kredite. Und wer zum Beispiel eine Renovierung plant oder als Eltern einer jungen Familie bei der Finanzierung unter die Arme greifen will, der denkt vielleicht über Teilverkauf nach, um für Eigenkapital zu sorgen. Wie das funktioniert und welche Haken und Ösen diese im Moment ziemlich viel beworbene Methode hat, das brachte Stefanie Kowaleski für Sie in Erfahrung.
Seit einiger Zeit strahlen uns glückliche Senioren von Litfaßsäulen an, die einen Teil ihres Hauses verkauft haben und sich dadurch eine Traumreise oder den altersgerechten Umbau ihrer Immobilie leisten können. In Werbevideos der Anbieter klingt das so.
Mit einem Immobilienteilverkauf erlangen Sie finanzielle Freiheit und behalten gleichzeitig Ihr Eigenheim.
Durch den Teilverkauf schaffen Sie sich finanzielle Freiräume, ohne dass Sie die eigenen vier Wände verlassen müssen.
Und so funktioniert es. Verkauft wird nicht das gesamte Haus, sondern die Unternehmen kaufen in der Regel nur zwischen 10% und 50% der Immobilie, erklärt Alexander Krolzig, der bei der Verbraucherzentrale Hamburg die Abteilung rund um Immobilien leitet.
Dafür, dass ich ja weiterhin alleine in dem Haus oder in der Wohnung wohnen bleibe, muss ich ein Nutzungsentgelt bezahlen, was in etwa einer Miete entspricht.
Aber nicht mit den gleichen Rechten eines Mieters einhergeht. So bleiben die Bewohner beim Teilverkauf alleine verantwortlich für Reparaturen an Haus und Hof. Ein gravierender Nachteil, findet der Verbraucherschützer.
Und wenn ich modernisiere, hat natürlich auch der Teilaufkäufer was davon, weil die Immobilie damit ja im Wert steigt, ohne dass er sich an den Kosten beteiligt hat.
Alexander Krolzig rät daher immer dazu, auch die Alternative eines Darlehens zu prüfen.
Man kann sagen, dass das Nutzungsentgelt in der Regel immer höher ist als vergleichbare Darlehenszinsen. Und beim Darlehen ist halt der wesentliche Unterschied, ich bleibe vollständig Eigentümer.
Der Verbraucherschützer möchte auch mit dem Vorurteil aufräumen, dass ältere Menschen keinen Kredit mehr bekämen. Für sie die Variante des Teilverkaufs die einzige Möglichkeit wäre, im höheren Alter noch eine größere Summe Geld zur Verfügung zu haben.
Das ist schlichtweg falsch.
Wenn der Wert der Immobilie und das regelmäßige Renteneinkommen stimmten, bekämen auch Senioren noch einen Kredit zu normalen Konditionen, betont er.
Für ältere Menschen gibt es halt auch die Möglichkeit, gegen Wohnrechte zu verkaufen, wo ich zum Beispiel einen Geldbetrag abgezogen kriege, dafür, dass ich wohnen bleibe. Oder ich kann mir auch eine Rente zahlen lassen.
Wer sich dennoch für den Teilverkauf entschieden hat, kann den verkauften Immobilienanteil bei Bedarf wieder zurückkaufen.
Allerdings nicht zu dem Preis, zu dem ich verkauft habe, sondern zu dem dann gültigen Preis. Wenn der Preis gesunken sein sollte, dann werde ich immer den Anteilspreis zahlen müssen.
Wer hingegen irgendwann das gesamte Haus verkaufen möchte, kann das in der Regel nur über den Ankäufer tun. Denn die meisten Teilkaufunternehmen haben sich das Recht gesichert, die Immobilie beim Weiterverkauf zu vermarkten.
Der dafür übrigens auch ein Entgelt bekommt, ein weiteres. Das liegt in der Regel so um 5,5 bis 6,5%, allein für die Abwicklung dieses Verkaufs.
Und es greift die sogenannte Wertsicherungsklausel, die das Teilkaufunternehmen zu Lasten des Verkäufers schützt, sollte der Wert der Immobilie gesunken und nicht gestiegen sein.
Das ist der größte Kritikpunkt, weil dort das Preisentwicklungsrisiko auf die Verkäufer abgewälzt wird. Dass der Aufkäufer immer den Auszahlungsbetrag zurückbekommt plus einen Betrag X. Das liegt so zwischen 15% und 17%. Das heißt, er bekommt zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung immer mindestens 115% bis 117% zurück.
Unterm Strich bleibt für den Immobilienexperten Alexander Krolzig von den Werbeversprechen der Ankäufer nicht viel Positives übrig.
Trotzdem kann es im Einzelfall auch mal so sein, dass es genau das richtige Produkt ist. Vor allen Dingen für Menschen, die aus bestimmten Umständen wirklich keinen Kredit kriegen können. Und deshalb keine andere Möglichkeit haben, wenn sie in der Immobilie wohnen bleiben wollen, liquide Mittel aus der Immobilie zu ziehen. Aber das ist keineswegs so, wie die Werbung suggeriert, dass hinterher alle mit dem Strahlen rausgehen. Das ist einfach nicht der Fall.
Ja, eine problematische Möglichkeit, Eigenkapital zu beschaffen, um vielleicht den Kredit ein bisschen preisgünstiger zu machen. Da gibt es aber noch viele andere Möglichkeiten, die werden wir gleich auch noch vertiefen. Aber zunächst einmal möchte ich Herrn Nägel begrüßen. Guten Morgen, Herr Nägel.
Schönen guten Morgen.
Hallo, Ihre Frage bitte oder Ihre Anregung.
Genau, Frage von meiner Seite, und zwar, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir ein Grundstück erworben haben. Auch die Finanzierung steht schon und wir planen den Baubeginn ab Anfang nächsten Jahres. Meine Frage ist, wie die Entwicklung der Baupreise in der Runde gesehen wird, insbesondere da vom Hintergrund, dass ja die KfW-Förderung zum größten Teil jedenfalls weggefallen ist, plus, Sie hatten es eben angesprochen, durch steigende Zinsen die Nachfrage unterm Strich runtergeht und da insbesondere für die energieintensiven Gewerke wie jetzt Beton, Rohbau und so weiter, die Baupreisentwicklung gesehen wird.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Nägel. Wir müssen jetzt ein bisschen die Glaskugel auspacken, weil das sind natürlich Prognosen, die die Zukunft betreffen und die sind immer schwierig, bekannterweise. Frau Merzin, probieren Sie es trotzdem mal. Wie schätzen Sie die Entwicklung der Baukosten ein? Macht es da Sinn, zu überlegen, ob man das ein bisschen später disponiert oder da zeitlich sich sozusagen Luft zu verschaffen?
Glaskugel und Kaffeesatz bemühe ich jetzt mal. Aber ich sag mal, wenn der Hörer jetzt tatsächlich schon Anfang des nächsten Jahres den Baubeginn plant, dann ist, glaube ich, zwischen dem einen und dem anderen Monat jetzt nicht die riesige sprunghafte Entwicklung zu erwarten, deren wegen man darauf verzichten sollte, die jetzt Vorlaufzeit, die noch vorhanden ist, wirklich verstreichen zu lassen, um noch irgendwie eine weitere Entwicklung abzuwarten. Sondern aus unserer Sicht ist es eben tatsächlich so, dass man diese Vorlaufzeit nutzen sollte, um möglichst gründlich zu planen, um dann vielleicht eben anhand dessen, was man angeboten hat, nochmal prüfen zu können, gibt es auch einzelne Bausteine oder einzelne Vorhaben, auf die man verzichten kann, die man ummodellieren kann noch, um vielleicht preislich noch etwas runterzukommen, wenn das erforderlich sein sollte. Also in keinem Fall sollte man jetzt unnütz sozusagen abwarten, nur in der Hoffnung, dass man dann etwas später nochmal ein günstigeres Angebot kriegt. Was anderes ist es, wenn man sagt, man lässt das Grundstück jetzt vielleicht mehrere Jahre liegen, dann kann man natürlich vortrefflich darüber sich Gedanken machen, ob die Preise nach unten oder nach oben gehen werden. Aber insbesondere eben der Fachkräftemangel und die unklare Lage, wie geht es mit Förderbedingungen weiter, spielen eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch bei der Disposition der Baufirmen immer eine Rolle. Wie viele Mitarbeiter stellen die ein? Und je enger die Mitarbeiterdecke, umso schwieriger ist es dann gegebenenfalls, da jemanden zu finden, der diesen Auftrag übernimmt. Insofern ist das eben eine zusätzliche, unbekannte Komponente. Ich denke, man sollte gucken, dass man solide plant, dass man seine Finanzierung solide aufgestellt hat. Und dann irgendwann, wenn man sagt, jetzt gibt es für mich auch in der familiären Situation vielleicht einen Sinn, dass ich mit dem Bauen beginne, dann das einfach auch wagen. Mhm.
Gehen wir nochmal, Herr Vogtländer, auf die langfristige Perspektive an. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es ja auch eine Preisentwicklung, die darauf Rücksicht nimmt, dass der Zins gestiegen ist, und könnte es sein, dass die Baupreise tatsächlich irgendwann mal wieder sinken, also in den nächsten 2-3 Jahren?
Das kann durchaus sein, dass die Baupreise auch wieder sinken. Kurzfristig rechne ich nicht damit. Mittelfristig kann das durchaus sein. Wir haben ja im Moment immer noch gestörte Lieferketten teilweise. In einigen Ländern ist die Produktion nach Corona noch nicht so angelaufen. Also da kann sich durchaus etwas tun. Aber ich fürchte, dass die Baupreise trotzdem weiter steigen, weil die Nachfrage nach Bauleistungen ja auch enorm hoch ist. Wir brauchen mehr Neubau, aber wir brauchen vor allen Dingen ganz viele energetische Sanierungen. Und das wollen ja viele auch anstoßen. Und da ist natürlich die Nachfrage nach Baumaterialien, aber auch nach den Handwerkern sehr groß. Deswegen finde ich es schwer, ein Szenario zu entwickeln, wo Herr Nägel dann vielleicht deutlich günstiger bauen wird.
Mhm. Vielen Dank, Herr Nägel, für Ihre Frage. Herr Kott hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Kott.
Schönen guten Morgen zusammen.
Herr Kott, Sie haben eine Frage oder mehrere Fragen zu Eigenleistung. Schießen Sie los.
Ja, also ich, genau wie der Herr Nägel, ich bin ja in einer ähnlichen Situation. Wir haben auch ein Grundstück gekauft und war dann am Überlegen zu bauen. Und auch die Kostenfrage war ja auch, weil Materialien, Rohstoffe, Fachkräftemangel, diese ganze Problematik, die kennen wir ja alle. So, und was ich, die Frage, die sich mir stellte, warum gibt es nicht eine Möglichkeit, wo der Kunde selbst viel mehr Möglichkeit hat, selbstständig zu bauen? Das heißt, es muss doch irgendwie technologisch innovativ eine Möglichkeit geben, ein Haus selber zu bauen. Ja, und das ist das, was mich gerade stört. Es gibt Anbieter, die zum Beispiel Neopor-Produkte herstellen, wo sie quasi schon die Wandelemente selber zusammenstecken müssen, aber wo sie dann quasi die Gewerke dann wieder vergeben müssen. Mhm. Und wenn wir jetzt eine Möglichkeit hätten, dass die Gewerke größtenteils auch vom Kunden selbst gemacht werden würden, das wäre doch dann in allen Belangen einfach viel besser. Und da würde ich jetzt gern Ihre Meinung dazu hören oder auch vielleicht, wie Sie das generell sehen würden und wo da Probleme entstehen könnten, wenn man sowas machen würde.
Herr Kott, darf ich nur eine Nachfrage stellen? Sind Sie handwerklich so begabt, dass Sie tatsächlich sagen können, ich mache dann eben halt einen großen Teil selbst? Also weil ich zum Beispiel hätte 2 linke Hände und würde mich nicht zutrauen, eine Mauer gerade zu mauern.
Ja, also ich bin jetzt handwerklich nicht so begabt, nein. Aber ich sag mal, wenn ich eine Methode kriege, wie so ein Lego-Kastensystem, Sie kennen das vielleicht aus dem Fernsehen. Es gibt Firmen, die haben so Lego-Kastenprinzip, wo sie die Wandelemente einzeln aufbauen. Ja. Da kann man nicht viel falsch machen. Ja. Ja? Und solche Innovationen brauchen wir, weil die meisten Häuser sind ja noch Betongold. Also ich rede natürlich nur vom Neubau, ne?
Ja. Plus gut, fragen wir Frau Merzin danach. Frau Merzin, was sind Ihre Erfahrungen? Ist die Industrie auf dem Markt dabei, eben halt tatsächlich auch Eigenleistungen durch einfacheres und vielleicht auch modulares Bauen zu unterstützen?
Also ich will da vielleicht doch mal etwas Wasser noch in den Wein gießen, insofern als, glaube ich, man das nicht unterschätzen sollte, zeitlich die Eigenleistungen, was das einem abverlangt. Denn in aller Regel muss man ja nebenher seinem normalen Beruf weiter nachgehen, um den Bau weiter auch finanzieren zu können. Das heißt, wenn man nicht den gesamten Arbeitstag der Baustelle widmen kann, dann muss das zwangsläufig nach Feierabend und am Wochenende passieren. Und in der Tat, es gibt ja so Systeme, bei denen man beispielsweise die Mauern mit vorgefertigten Blöcken ganz gut selber hochziehen kann. Aber wenn es dann weiter ans Eingemachte geht, an die Installation, an die Haustechnik etc., dann ist zum einen natürlich durch die Anforderungen der energetischen Qualität wichtig, dass man da ganz exakt arbeiten kann, um sich beispielsweise nicht irgendwelche Kältebrücken einzubauen, aufgrund derer man dann hinterher schlimme Feuchtigkeitsschäden hat oder ähnliches. Und manche Installationen, beispielsweise Elektroinstallationen, ist auch aus Sicherheitsgründen eben so, dass das sinnvollerweise dann doch Fachleute machen. Das heißt, es ist schon relativ komplex. Wenn man das in einer kompletten Baukastenlogik anbieten wollte, müsste wahrscheinlich der Vorfertigungsgrad so hoch sein, dass man am Ende nicht wirklich viel Geld einsparen würde als Bauherr und dann so fertige Container sich einkaufte, wie es beispielsweise bei Hotels mit den Bädern oft gemacht wird, dass da eine ganze Nasszelle dann vom Kran in den Rohbau eingesetzt wird. Ob das dann noch so viel Eigenleistung ist, weiß ich nicht. Also man kann Eigenleistung machen, man sollte aber den Zeitaufwand nicht unterschätzen. Und man muss vor allen Dingen auch, und das sehen wir in der Beratung der Bauherren immer wieder, überlegen, wie passt das dann mit den anderen Gewerken zusammen, die Handwerker machen, dass man wirklich dann als Bauleihe zeitlich und auch qualitativ so weit fertig wird, dass das anschließende Gewerk, was dann wieder ein Profi macht, dann auch sagt, okay, damit kann ich weiterarbeiten, und der nicht sagt, ich lehne es ab, darauf auf dieser Grundlage weiterzuarbeiten.
Herr Kott, die Frage danach, ob es Angebote gibt, sozusagen Baukastenprinzip Eigenleistung zu erbringen, die können wir nicht so haarscharf beantworten, weil wir auf Finanzierungsfragen hier vorbereitet waren und auf Marktgeschehen. Ist vielleicht eine Anregung für eine weitere Sendung über dieses Thema. Also seien Sie uns nicht ganz böse, dass wir das nicht ganz korrekt oder hundertprozentig zielgenau beantworten konnten. Aber Herr Lang, was mich noch interessiert, ist die Frage, will die Bank eigentlich wissen, wie ein Haus entsteht, ob da zum Beispiel viel Eigenleistung dabei ist oder nicht, und hat das dann auch Einfluss auf den Preis? Den Kreditkosten?
Ja, also gerade bei einem Neubau ist es schon so, dass die Banken aber eher in die Richtung von Frau Merzin gehen, dass sie sagen, ja, viele Hausbauer sagen, ich möchte mehr machen, und die Bank dann aber auch sagt, ja, wir können eine maximale Summe auch ansetzen, und die schiebt da eher eine Regel nach oben. Die sagt, ja, man kann das machen, aber viele Verbraucherinnen und Verbraucher überschätzen sich da gerne, weil in der Regel baut man nur einmal ein Haus. Und die Bank sagt, ja, das ist dann ein Teil Eigenkapital. Das ist ja nicht, ne, es geht ja auch, die Materialkosten muss ja auch ein Bauherr zahlen. Es geht ja quasi um die eingesparten Löhne, die dann vorhanden sind. Und das ist in der Regel nicht so hoch, wie sich viele vorstellen. Das können einige 10.000 Euro sein, aber wenn man dann mal bei 10, 20, 30.000 Euro ist, dann muss man schon einige Stunden, 10, 100 Stunden reinstecken. Das ist nicht so einfach.
Mhm. Herr Wagner aus Offenburg hat uns angerufen, und bei ihm geht es, glaube ich, um eine Frage zum Darlehen. Tag, Herr Wagner.
Guten Tag. Wir beabsichtigen, in 2 bis 3 Jahren zu bauen. Die Zeit ist noch unbestimmt. Ich wollte gerne fragen, ob es sinnvoll ist, ein Vorwärtsdarlehen abzuschließen, um sich die günstigen Zinsen, die jetzt im Moment sind, zu halten.
Sie sagen günstige Zinsen, das heißt, Ihre Perspektive ist, dass die Zinsen noch steigen werden. Ja. Fragen wir aber erstmal den Herrn Lang, was ist ein Vorwortdarlehen?
Also wenn ich den Herrn Wagner richtig verstanden habe, möchte er einen Neubau machen in 2 bis 3 Jahren, und dann wäre das Medium eines oder das Vehikel eines Forward-Darlehen nicht sinnvoll oder geht auch gar nicht. Ein Forward-Darlehen heißt, wenn ich schon ein bestehendes Darlehen habe und ich bin zum Beispiel bei einer 10-jährigen Zinsbindung und sage, ich bin im 8. Jahr und muss in 2 Jahren die Zinsen neu verhandeln mit der Bank und glaube jetzt, dass die Zinsen in 2 Jahren höher wären als jetzt, dann könnten Sie aufgrund eines Forward-Darlehens den Zins jetzt schon mit einer Bank verhandeln, der dann in 2 Jahren zu laufen beginnt. Der Herr Wagner hat ja aber gerade gesagt, er möchte bauen, und dafür, so sehe ich es zumindest, funktioniert es nicht, wenn er nicht schon irgendwas anderes als bestehendes Darlehen hat.
Fragen wir kurz Herrn Wagner, Sie meinen jetzt einen Kreditvertrag abschließen, in 2 Jahren bauen, um jetzt sozusagen günstige Zinsen zu sichern, oder?
Ja, genau. Es ist auch noch nicht ganz klar, ob es eventuell eine Eigentumswohnung werden soll.
Genau. Okay. Ist das aus Ihrer Sicht, also gibt es das überhaupt am Markt, dass man über so lange Zeit, also heute einen Vertrag schließen kann, der dann erst in 2 Jahren zu diesen Konditionen sozusagen dann gültig wird, Herr Lang?
Nein, also was Sie, in 2 Jahren nein. Was Sie machen können, ist, dass Sie, wenn Sie auch schon noch nicht wissen, wann der Bau anfängt oder wie das mit der Bauform aussieht, dann kann man sagen, man hat jetzt schon einen Kreditvertrag, und dann haben Sie so bis zu 12 Monate, wo Sie dann Stück für Stück abrufen den Kredit. Aber das hat eher was damit zu tun, dass ja, wenn ein Haus neu gebaut ist, dass Sie nicht komplett alles benötigen, sondern dass nach Baufortschritt es gemacht wird. Die Bank muss aber schon konkret berechnen, wie teuer ist die Immobilie am Schluss, um dann berechnen zu können. Also sie sind sehr konkret, und das wäre für den Herrn Wagner ein Vorwortdarlehen, geht dann leider nicht.
Und außerdem muss man in der Regel ja auch sogenannte Bereitstellungszinsen zahlen, oder Herr Lang? Also Zinsen für den Zeitraum, wo man den Vertrag geschlossen hat, aber noch nicht abruft.
Genau, also das ist so, manche Banken sagen 6 Monate, manche 12 Monate. Es ist durchaus möglich, dass wenn Sie jetzt ein Darlehen aufnehmen und Sie haben eine Bereitstellungszinsfreie Zeit, dann ist es durchaus möglich, dass Sie erst im 13. Monat für den nicht abgenommenen Kredit dann auch Zinsen zahlen müssen. Das wäre dann also eine Möglichkeit. Aber nochmal, da müssen Sie schon sehr konkret die Immobilie haben, denn die Bank gibt Ihnen ja nur einen Kredit, wenn die auch weiß, wie teuer ist es und wie wird es gebaut. Mhm. Wenn Sie nur eine Planung, eine lose Planung haben, es könnte in 2 bis 3 Jahren, dann ist das keine Möglichkeit. Dann hilft eigentlich nur, so viel wie möglich Eigenkapital anzusammeln.
Ah ja.
Herr Wagner, Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, das ist sehr gut beantwortet.
Herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Herr Vogtländer, ich will noch mal auf die Perspektive, die Herr Wagner ja eigentlich im Blick hatte, nämlich, dass sich die Zinsen noch weiter in die Höhe entwickeln werden, mit Ihnen darüber sprechen. Ist das eine Perspektive, die Sie auch haben?
Ja, wie gesagt, es ist im Moment ganz schwierig. Wir haben ja schon erlebt, dass die Zinsen gestiegen sind und ja auch schon wieder leicht zurückgegangen sind. Also wir waren ja auch schon über den 3%. Jetzt ist es ein bisschen zurückgegangen. Das zeigt eben auch, wie viel Volatilität und wie viel Unsicherheit in dem Markt ist. Ich wage da jetzt keine wirkliche Prognose für in 2 oder 3 Jahren. Eine Möglichkeit vielleicht noch, die die Verbraucher ja auch haben, ist ein Bausparvertrag. Damit kann man sich ja tatsächlich schon Zinsen sichern. Allerdings sind 2 bis 3 Jahre da wieder zu kurz. Da muss man mehr Zeit einkalkulieren. Aber ich glaube, Bausparen hat deswegen auch gerade viel Attraktivität gewonnen, weil man sich damit eben jetzt auch Zinsen schon längerfristig sichern kann.
Mhm. Über einen Aspekt, über den wir wirklich nur am Rande bislang gesprochen haben, Frau Merzin, das ist der Aspekt, dass es ja durchaus auch noch fremde Geldquellen gibt, die einen unterstützen beim Bauen. Zum Beispiel Förderkredite, die man bekommt, wenn man bestimmte ökologische Aspekte verfolgt oder wenn man gute Wärmedämmung hat. Wie breit ist da sozusagen das Spektrum der Möglichkeiten?
Das ist natürlich jetzt ein wirklich sehr, sehr weites Feld, denn die meisten denken zunächst mal an die bundesweit verfügbaren Fördergelder, die insbesondere eben über die KfW dann ausgereicht werden. Daneben gibt es aber in ganz vielen Bundesländern noch landeseigene oder gar in kommuneneigene Förderprogramme, sodass man da tatsächlich sich im Vorfeld auch in seiner eigenen Region einen guten Überblick verschaffen sollte. Was gibt es gegebenenfalls für Möglichkeiten, Fördermittel zu bekommen? Welche Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen? Muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mein Bauvorhaben anders planen, um diese Förderkriterien am Ende einhalten zu können? Und dann muss man, wenn man das alles eruiert hat, da braucht man sinnvollerweise ein bisschen auch fachkundige Beratung für. Also was haben wir ganz oft als Frage auch dann im Vorfeld eines Bauvorhabens? Dann muss man im Grunde genommen für sich selber mal eine Bilanz aufstellen. Was gibt es auf der einen Seite für Möglichkeiten zu Geld dann zu kommen, was muss ich dafür tun, lohnt sich das für mich? Und da kann durchaus das Ergebnis sein, dass man sagt, ja, da könnte ich noch eine ganze Menge an zusätzlichem Wind unter die Flügel bekommen, um mein Bauvorhaben besser starten zu können, klar.
Das hört sich an nach Vollbeschäftigung für lange Winterabende. Herr Lang, gibt es ein Rezept, wie man das, ich sag mal, geplant und strategisch angeht, sich eben halt tatsächlich über die vielfältigen Fördermöglichkeiten zu informieren?
Ja, die Frau Merzin hat es ja schon gesagt, wir als Verbraucherzentrale bieten ja auch, genauso wie der Verband der privaten Bauherren, Beratung dazu an. Das ist aber ein sehr dynamischer Markt. Ne? Also es ist schon, wir hatten ja in diesem Jahr ja auch diverse Änderungen, das wird sich bestimmt auch in den nächsten Jahren was ändern. Es ist immer die sinnvolle Sache, sich selber Gedanken zu machen, was möchte ich, was ist denn mein Ziel? Dann gerne mit Fachberatern, mit Finanzierungsberatern auch sprechen. Die sind in der Regel auch firm darin, die verschiedenen Möglichkeiten zu können. Und dann das gut durchdenken und nicht überhasten.
Mhm. Ich habe von Bekannten, die zum Beispiel KfW-Förderprogramme in Anspruch nehmen wollten, gehört, ja, die Einschätzung, dass die Banken damit nicht so glücklich sind. Also, dass sie das zwar verkaufen, wenn man bei ihnen Kredit nimmt, aber im Prinzip da nicht unbedingt eine Stütze sind, was die Beratung angeht.
Das war jetzt die Frage an mich nochmal.
Ja, genau. Entschuldigung, ja. Herr Lang.
Alles gut. Kommt drauf an, das ist von Bank zu Bank verschieden. Es ist in der Tat so, dass einige Banken gar kein Interesse haben, weil das für die natürlich wieder ein Kredit ist, der außer Haus geht, wo die jetzt vielleicht ein bisschen weniger verdienen. Die verdienen zwar auch an Krediten von der KfW. Und das ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Die Herausforderung bei der KfW ist eine bundeseigene Bank, dass es administrativ ein bisschen aufwendiger ist, gerade wenn es um den Bereich Sanierung oder sonst irgendwelche Dinge, die jetzt mit Nicht-Neubau zu tun hat, da geht es dann schon darum zu sagen, ja, ich kann halt nicht ein einfaches Fenster, sondern es muss ein gutes Fenster sein. Also da sind die bürokratischen Hürden ein bisschen höher. Auch davor scheuen sich Banken zum Teil.
Und dann hat man ja noch das Risiko, das haben wir diesmal erlebt, als es um Solardächer geht, dass auf einmal Mittel, die man fest eingeplant hat von der KfW, Herr Vogtländer, nicht mehr verfügbar sind.
Ja, tatsächlich. Das war ein Desaster Anfang des Jahres, als auf einmal die Fördermittel gestrichen worden sind, teilweise auch Anträge dann nicht mehr bearbeitet worden sind, obwohl die formal ja auch erfüllt waren. Und auch jetzt muss man sagen, die KfW-Förderung für den Neubau ist drastisch zurückgegangen. Da muss man sehr hohe Kriterien erfüllen. Es gibt mehr Förderung jetzt für energetische Sanierung, aber da muss man sich tatsächlich gut beraten lassen, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Mix aus einerseits Förderung, aber andererseits, was ist auch sinnvoll, welche Maßnahmen soll ich tatsächlich umsetzen.
Baufinanzierung, wie der Eigentumserwerb trotz steigender Zinsen bezahlbar bleibt, darüber diskutieren wir heute im Marktplatz. Ich bin Manfred Kläuber und Ihre Fragen beantworten Thomas Lang von der Verbraucherzentrale NRW, Corinna Merzin vom Verband Privater Bauherren und Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und wir freuen uns, dass Herr Schmidt aus Leer uns angerufen hat und eine Frage hat. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Und zwar, wir planen eine Baufinanzierung, müssen 290.000 Euro mitbringen und haben das quasi in zwei Teile gesplittet. Einmal ein Darlehen für 190.000, was über 20 Jahre läuft und dann mit dem Bausparvertrag abgelöst werden soll. Und einmal ein Teil mit 100.000, der dann nach 10 Jahren mit Wohnriester abgelöst werden soll. Und jetzt habe ich eine Frage zum Wohnriester. Da muss man ja immer eine Mindesteinlage machen. Das sind ja die 60 Euro im Jahr, damit man die Grundzulagen bekommt. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir mehr zahlen müssen. Also die, Entschuldigung, noch einmal. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen.
Kein Problem. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen.
Also das Angebot war halt mit den 60 Euro Mindesteinlage jedes Jahr. Was uns aber stutzig gemacht hat, ist ja, dass man eigentlich eine Mindesteinlage von 4% des Bruttolohns nehmen muss. Mhm. Und jetzt ist die Frage, gibt es da irgendeine Sonderregelung, dass wir trotzdem auf diese 60 Euro kommen können nur oder ob wir mehr zahlen müssen? Mhm. Und Voraussetzung ist halt, wir sind beide sozialversicherungspflichtig beschäftigt und haben einen 9 Jahre alten Sohn.
Ich gebe jetzt die Frage gerne an den Herrn Lang weiter, aber mit dem Hinweis, dass wir natürlich Ihre genauen Verträge nicht kennen und die natürlich Einzelheiten nicht genau kennen. Also der Herr Lang wird jetzt grundsätzlich was zu den Möglichkeiten sagen, hoffe ich doch. Herr Lang, bitteschön.
Genau, das ist täglich Brot. Genau, vielen Dank, Herr Schmidt, für die Frage. Ja, also das kommt natürlich darauf an, auf Ihre individuelle Situation. Das, was Sie mir gesagt haben, das kann möglich sein. Sie können das Wohnriester nutzen, in der Tat. Und wie Herr Kläuber schon gesagt hat, eigentlich würde ich Ihnen empfehlen, das nochmal prüfen zu lassen von einem Unabhängigen, weil das hat mit Ihrer Einkommenssituation zu tun, ob Sie jetzt nur die 60 oder eben die 4% haben. Vor allem, wenn Sie sagen, Sie haben ein Darlehen mit 100.000 Euro und 60.000 Einzahlungen im Jahr, da würde ich schon sagen, oh, da ist aber ganz viel Restschuld am Laufzeitende. Da hätte ich jetzt, da würden bei mir schon so ein bisschen die Alarmglocken angehen und würde da Sie stark bitten, das nochmal unabhängig prüfen zu lassen, wie das denn zusammenhängt. Aber von dieser Stelle her, man kann Wohnriester nutzen, das ist gerade für Familien mit vielen Kindern, also Sie haben gesagt, Sie haben ein Kind mit 9 Jahren, hätten Sie jetzt 2 oder 3 Kinder, dann wäre das nochmal weitaus attraktiver. Mhm. Da würde ich bei 2 Verdiener plus ein Neugeborenes, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen, ob diese Zusammensetzung der Finanzierung in der Form für Sie wirklich sinnvoll ist, ohne jetzt Ihre Situation im Detail gesehen zu haben.
Mhm. Also die Moral aus der Geschichte ist, checken Sie das bitte nochmal mit unabhängiger Hilfe. Da gibt es ja zum Beispiel die Verbraucherzentralen im ganzen Land, die da die Beratung anbieten, aber es gibt auch sicherlich auch noch andere Möglichkeiten. Thomas Meinert, mein Kollege, ist ins Studio gekommen. Er hat beobachtet, was alles so in den sozialen Netzwerken und auch per E-Mail reingekommen ist. Thomas,
ja,
bitteschön.
Ich lese mal eine E-Mail vor, am besten vielleicht nur mit Vornamen. Petra möchte wissen, wir wollen eine seniorengerechte Eigentumswohnung kaufen und unsere Doppelhaushälfte verkaufen. Die Frage ist jetzt, wie geht man vor bis zum Verkauf des Hauses, weil wäre vielleicht eine Zwischenfinanzierung notwendig, weil das Haus ist noch nicht verkauft und vor allen Dingen aber auch die Eigentumswohnung ist noch nicht gefunden. Oder verkauft man das Haus und sucht sich eine Mietwohnung, das wäre die andere Alternative, aber da gibt es natürlich auch viele Risiken.
Ganz konkrete Finanzierungsfragen, die gebe ich gerne nochmal an Herrn Lang weiter.
Genau, vielen Dank. Ja, die Frage ist, ob man einfach dem Käufer nicht auch fragt, ob der sagt, man kann noch so lange drin wohnen, bis die andere Wohnung gefunden ist. Weil die Frage ist der Käufer von der Doppelhaushälfte denn auf Eigenbedarf oder sieht es als Kapitalanlage? Ne? Und das Zweite wäre, man kann eine Zwischenfinanzierung machen, aber in der jetzigen Situation geht es ja wahrscheinlich dann um ein halbes Jahr oder ein Jahr. Also die Herausforderung ist ja eher, eine Immobilie zu finden. Das ist ja kein großes Finanzierungsproblem, weil das ja quasi nur die Frage ist, wann bekomme ich die neue Immobilie und wann finde ich die der andere. Da würde ich mit den Banken sprechen vor Ort und würde sagen, was für Möglichkeiten die denn ihnen anbieten. Aber das sehe ich jetzt als eher unproblematisch, weil es eine Liquiditätsfrage ist.
Wenn man dann so eine Zwischenfinanzierung hat und man hat dann alles abgewickelt, kann man die dann auch problemlos wieder zurückzahlen oder hängt man dann 10 Jahre fest?
Nee, das wäre jetzt die Frage. Dass so eine Zwischenfinanzierung würde in der Tat bedeuten, dass sie vielleicht ein Darlehen machen. 10 Jahre ist ja das, was wir klassisch machen als Zinssicherung. Aber in der Situation ist es ja nur eine temporäre Sache. Da wird man vielleicht auch wirklich nur ein variables Darlehen machen, wo Sie mit einer 3-monatigen Kündigung das Darlehen zurückzahlen können oder vielleicht mit einer Zinsbindung von 1 oder 2 Jahren. Auch das ist möglich für so einen Fall und da würde man dann nicht 10 Jahre festmachen.
Und die Konditionen, die ändern sich dann auch im Vergleich zu den normalen Immobiliendarlehen nicht besonders oder sind die dann viel schlechter?
Die sind in der Regel schlechter, weil die Bank natürlich daran Interesse hat, die Petra länger zu halten. Also das ist schon, sie zahlen den Zahlungsaufschlag, aber da das jetzt wahrscheinlich nur über einen relativ kurzen Zeitraum ist, ist es auch nicht so tragisch. Haben Sie eine Finanzierung über 30 Jahre, ist ein teurer Zins, tut weh. Haben Sie die aber nur über 1,5 Jahre, tut es auch weh, aber nicht in dem Maße. Mhm.
Frau Kindermann hat uns angerufen aus Stade. Ich begrüße Sie. Hallo Frau Kindermann.
Ich mit Interesse verfolge ich Ihre Sendung. Und zwar habe ich folgende Frage. 2027 läuft bei mir die Hypothek aus, die ich natürlich zu einem super duper Zins bekommen habe. Aber jetzt ist das ja noch 5 Jahre hin und ich kann jetzt die neue Zinsfestschreibung ja noch nicht machen. Die geht ja nur 3 Jahre im Voraus. So in 2 Jahren sind vielleicht die Zinsen so hoch, dass ich das Haus vielleicht nicht mehr halten kann. Was mache ich da?
Ja, das ist eine schwere Frage. Die gebe ich jetzt erstmal weiter an Frau Merzin. Haben Sie da Erfahrungen, wie man damit umgeht, mit dieser Unsicherheitsspanne, die man einfach hat, weil man nicht weiß, wie es nach dem Auslaufen des Darlehens dann weitergeht mit den Zinsen?
Na, das ist natürlich jeweils auch von den individuellen Umständen so ein bisschen abhängig. Was man machen kann, ist natürlich, wenn man so viel Zeit noch hat, sich im Vorfeld auch so ein bisschen jenseits dessen, was die Banken einem bieten können, so einen Plan B zu überlegen, falls die Zinsen so hoch sein sollten, dass man sich dann sagt, das kann ich mir nicht mehr leisten, ob man beispielsweise baulich in dem Haus einzelne Teile vielleicht untervermieten kann oder eine Einliegerwohnung einbauen kann oder solche Dinge noch zusätzlich einrichten kann. Das wäre eine Frage. Die zweite Frage wäre natürlich dann zu überlegen, ob man sich weitere Geldquellen erschließen kann, um die gestiegenen Zinsen dann zu bedienen. Und die dritte Frage oder vielleicht vorgestellt, die erste Frage wäre, sich mal anzugucken, wie waren jetzt historisch in den letzten 20, 25, 30 Jahren die höchsten Zinssätze? Was würde das ganz konkret für meine monatliche Rate bedeuten? Wie viel Euro tatsächlich müsste ich mehr im schlimmsten Fall dann aufwenden, wenn es so wieder käme.
Die Frau Kindermann hat ja eine Phase jetzt von 2 Jahren, aber auch danach noch 3 Jahre, bis dann sozusagen tatsächlich entschieden werden muss, wie es weitergeht, wo sie sehr unsicher ist, wie es in der Zukunft aussehen wird. Herr Vogtländer, woran sollte sich denn Frau Kindermann orientieren? Worauf sollte sie gucken, um so ein bisschen Gefühl dazu bekommen, wie sich die Situation entwickeln?
Also erstmal für die meisten ist die Anschlussfinanzierung ja noch ganz gut stemmbar, weil man doch Einkommenssteigerung hat und natürlich auch schon einen größeren Teil der Immobilie auch getilgt hat. Das heißt, die Restschuld ist kleiner und auch bei höheren Zinsen muss man dann nicht unbedingt mehr zahlen. Also wir haben da Rechnungen durchgeführt, für die meisten wären auch Anschlussfinanzierung von 5% etwa noch stemmbar. Natürlich wissen wir nicht genau, wo es hingehen kann mit den Zinsen, aber dass die Zinsen jetzt so hoch steigen, dass erwarte ich tatsächlich nicht. Dazu ist das makroökonomische Umfeld jetzt nicht da. Es kann diese Risiken geben, aber ich würde ganz konkret auch Frau Kindermann dann empfehlen, jetzt Geld zurückzulegen, weil sie natürlich auch die Möglichkeit hat, bei der Anschlussfinanzierung dann ja nochmal extra zu tilgen und damit die Restschuld weiter zu reduzieren. Das ist wahrscheinlich die beste Vorsorge, die sie da treffen kann.
Wenn die Möglichkeit dazu besteht. Herr Lang, noch ganz kurz eine Frage. Anschlussfinanzierung, kann die Bank da Konditionen festsetzen, wie sie will, oder gibt es dafür ja feste Regeln?
Es gibt feste Regeln und auch da würde ich wieder auf einen Vergleich setzen. Die Frau Kläuber hat jetzt gesagt, dass sie von ihrer Bank jetzt gesagt worden ist, dass es nur 36 Monate ist. Dann würde ich wieder den Markt befragen. Es gibt durchaus Banken, die bis zu 60 Monate, also genau 5 Jahre im Voraus hätten. Und wenn wir 22 haben und es ist jetzt 5 Jahre, dann könnte sie sagen, ja, so ein Forward-Darlehen wäre dann teurer, weil eben 5 Jahre Aufschlag. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, das ist die Versicherungsprämie für die Absicherung gegen steigende Zinsen. Aber wenn sie die Sicherheit möchte und glaubt, dass die Zinsen in 5 Jahren höher sind als jetzt, könnte sie bei einzelnen Banken auch schon über 5 Jahre ein Forward-Darlehen machen. Das bepreisen die Banken dann und das ist eine Frage. Aber wenn sie die Sicherheit hat für die nächsten Jahre, dann kann sie jetzt auch schon die Zinssicherheit machen.
Gut, zusammengefasst auch hier wieder der Ratschlag, Frau Kindermann, lassen Sie sich unabhängig beraten und versuchen Sie dann in vernünftige Verhandlungen mit der Bank zu gehen. Thomas, du hast noch weitere
Fragen. Ja, Karin fragt nach einem Bausparvertrag, der dann die Weiterfinanzierung, also die Restschuld abdecken soll. Da wird gesprochen von einem effektiven Zins von knapp 2% und einer Möglichkeit dann auch, die Vorfinanzierung des Bauspardarlehens zu machen zu marktüblichen Zinsen, bevor dann der Bausparvertrag zuteilungsreif ist. Also das ist auch wieder eine komplizierte Rechnung mit mehreren Bekannten oder Unbekannten. Aber die Vorfinanzierung oder die Restschuld mit dem Bausparvertrag, eine gute Idee?
Herr Lang?
Es kann wieder attraktiv werden, ist aber eine Frage, 2%, ne, müssen wir schon mal gucken, was sind die Kosten, was für Rahmenbedingungen sind. Auch Bausparverträge haben in der Regel das Problem, dass sie sehr schnell zurückbezahlt werden müssen. Also wenn sie den günstigen Zins haben, dann ist da meistens der Haken hin, dass sie dieses Darlehen jetzt nicht über 10, 15 oder 20 Jahre tilgen, sondern vielleicht 5 oder 6 Jahre. Und dann ist es schon wieder auch eine Frage, kann die Karin sich das leisten, nach der Zuteilung von diesem Bausparvertrag, die sehr hohe Rate zu bedienen. Und da würde ich wieder ins Kleingedruckte gucken und wieder gesagt, Bausparkombinationen kommen jetzt immer mehr wieder, können durchaus für einen Teil sinnvoll sein, aber wenn es die gesamte Finanzierung ist, 200.000, 300.000, 400.000 Euro, da würde ich sehr großes Fragezeichen dahinter machen.
Und die Konditionen für eine Zwischenfinanzierung, wie sind die bei den Bausparkassen?
Also das ist ja so, Sie nehmen ein Darlehen auf, das tilgen Sie in der Regel nicht, zum Beispiel 200.000 Euro und die Tilgung würden Sie stattdessen in das Ansparen des Bausparvertrages setzen und idealerweise würde der Bausparvertrag dann am Ende der Zinsbindung, 10 oder 15 Jahre, das ablösen. Also Sie haben keine Zinsänderungsrisiko. Das ist der Vorteil, das ist der sehr große Vorteil. Aber die Frage ist eben, kann man sich einen Bausparvertrag leisten, weil da müssen Sie richtig Geld haben.
Und wenn man erst am Anfang der Bauüberlegungen steht und vielleicht in einigen Jahren erst bauen will, ist dann ein Bausparvertrag sinnvoll? Kann man sich damit heute schon günstige Konditionen sichern?
Ja, man kann sich die Konditionen sichern, die eben vorhanden sind. Und wir hatten ja aber vorhin gesagt, wir wissen nicht, ob die Zinsen wieder fallen. Das Problem bei Bausparverträgen ist, sie erkaufen sich das durch eine Gebühr, Kaufgebühr am Anfang, durch einen niedrigen Zins. In der Regel müssen sie dieses Guthaben, was sie in den Spartopf einzahlen, kriegen sie nur 0,01. Und wenn sie jetzt die Sparzinsen steigen, wenn sie auf der anderen Seite für ein aktuelles Festgeld zum Beispiel für 2 Jahre schon 1,75% bekommen, dann verlieren sie auch Zinsen in der Sparphase. Also auch da ist die Annahme, ein Bausparvertrag macht Sinn, wenn die Zinsen steigen, dann könnte man das machen. Aber die Glaskugel und den Kaffeesatz, den hat keiner von uns, um zu sagen, wo es denn in 5 oder 6 oder 7 Jahren hingeht. Das Geld könnte man alternativ auch einfach ansparen, um mehr Eigenkapital zu haben.
Herr Vogtländer.
Ja, vielleicht da als Ergänzung noch. Ich meine, was man einfach beachten muss, ist es wichtig, frühzeitig zu sparen. Und gerade die jungen Erwerbstätigen sollten schon anfangen zu sparen. Das ist in den letzten Jahren vernachlässigt worden. Da hat der Staat auch leider die Sparzulagen nicht weiter erhöht. Jetzt gibt es eine Erhöhung auch der Bausparprämie. Also ich glaube, diese Instrumente sollte man auch frühzeitig nutzen, damit man auch früh anfängt, damit man dann auch, wenn man dann mit 30 oder 35 Eigentum erwerben will, damit man dann tatsächlich auch über entsprechendes Eigenkapital verfügt. Und von daher ist es auch wichtig, diese Modelle auch einfach frühzeitig zu beachten.
Wir haben einen Hörer, der hat am Telefon berichtet, dass er sehr frühzeitig angefangen hat, sich um eine Finanzierung zu kümmern und gleichzeitig das Grundstück gesucht hat. Also die Planung ist eine sehr wichtige Sache und nicht nur die Suche, sondern schon vorher sich mal Gedanken zu machen über die Finanzierung und auch das Eigenkapital. Auch da sagt jemand, oft wird das Eigenkapital als zu gering angesetzt, weil natürlich die Nebenkosten für Makler, Grunderwerbsteuer und Ähnliches doch auch beträchtlich sind. Und die Genehmigungsverfahren, die dauern dann manchmal sehr lange. Auch deshalb sollte man schon frühzeitig sich um Finanzierung kümmern. Und Frau R. hat es richtig gemacht. Sie hat schon den Kredit, hat ein Grundstück, hat sogar 1 Million aufgenommen, Baukosten 800.000. Und sie fragt sich nun, sollen wir anfangen zu bauen? Das Geld haben wir, Grundstück ist da. Aber sie haben Angst vor den Preissteigerungen. Mhm. Also.
Wollen wir die Fragen der Reihe nach abarbeiten, Frau Merzin? Angenommen, es geht wirklich um einen Neubau eines Eigenheims, so mal als typisches Muster. Was für Planungszeiträume muss man da einrechnen? Und ganz grob gerastet, wann sollte man anfangen, sich um das Grundstück, um die Baufirma und auch um den Kredit zu kümmern?
Also das Grundstück ist natürlich ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Nichtsdestotrotz sollte man im Grunde genommen schon, bevor man auch nur das Grundstück sich sichert, sich einmal eine Bestandsaufnahme machen und möglicherweise auch beraten lassen dazu, was für eine Art von Grundstück braucht man. Für sich selber kann man natürlich die familiären Rahmenbedingungen klären. Brauche ich gute Schulen in der Nähe? Habe ich verschiedene Arbeitsorte, die ich gut erreichen muss, etc. pp. Wie möchte ich überhaupt wohnen? Wie lange möchte ich an der Stelle wohnen? Aber dann kann man eben mit Experten gemeinsam auch schon gucken, was für Arten von Grundstücken gibt es? Haben die möglicherweise irgendwelche Besonderheiten, sei es Grundwasserstände, sei es sonstige Gefahren oder Rahmenbedingungen, die berücksichtigt werden müssen? Wie ist die Marktlage? All solche Dinge sollte man sich tunlicherweise im Vorfeld überlegt haben, bevor man ein Grundstück kauft. Dann ist es natürlich regional sehr, sehr unterschiedlich, auch wie verfügbar Grundstücke sind. Es gibt eine ganze Reihe Regionen in Deutschland, da hat man schon inzwischen großes Glück, wenn man überhaupt an ein Grundstück einzeln kommt, was nicht schon an einen bestimmten Vertragspartner gebunden ist. Auch danach muss man also so ein bisschen gucken. Und insofern ist immer, je eher man anfängt, sich mit all solchen Dingen zu beschäftigen, die noch nicht mit einer Unterschrift unter einem konkreten Vertrag zu tun haben, umso besser kann man am Ende einschätzen, ob das, was einem dann angeboten wird, tatsächlich auch einem den Preis wert ist. Denn das ist ja dann am Ende nicht nur eine akademische Frage, sondern auch eine Frage, ob das zu dem individuellen Lebensentwurf passt.
Und Herr Lang, wenn es zum Beispiel um Eigentumswohnungen in begehrter Lage in der Stadt geht, die vielleicht auch noch zum Schnäppchenpreis angeboten wird, da kann es ja sein, dass man alles, aber auch alles wirklich bis ins letzte Detail in wenigen Tagen geklärt haben muss.
Ja, das ist eine große Herausforderung. Also unsere Empfehlung, die wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern geben, ist natürlich, dass sie sich im Vorfeld schon so eine Range zurechtlegen, schon sagen, okay, wenn ich die Finanzierung geklärt habe, wenn ich alles, eigentlich im Vorfeld schon, weil in den letzten Jahren, vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen besser, aber war es wirklich so, dass wenn sie zu einer Verkaufsveranstaltung gekommen sind, wo dann 7, 8 Leute die Eigentumswohnung haben, dann müssen sie irgendwie schon zusagen. Und das ist immer, da haben wir sehr viel Bauchweh. Und darum muss man sich wie die Frau Merzin schon gesagt hat, ob es jetzt auf der grünen Wiese ist oder auch bei der Eigentumswohnung, schon gut vorinformieren und schon gut sich auch Gedanken selber machen.
Aber die Banken machen das mit, so schnell Kreditentscheidungen zu treffen?
Ja, die Banken sagen natürlich, aufgrund des Einkommens, aufgrund der Eigenkapitalsituation gehen wir bis so und so hoch. Und dann ist es mittlerweile sogar schon so, dass Banken teilweise auch eine Bestätigung geschrieben haben bis zu einer Finanzierung von X, was sie dem Verkäufer im Gespräch dann auch übergeben haben. Und natürlich prüft die Bank dann, ob die Immobilie oder die Eigentumswohnung den Wert hat. Die muss ja auch dann die Beleihung berechnen etc. Aber das ist schon so, dass es zurzeit oder in den vergangenen Monaten und Jahren sehr, sehr schnelllebig war. Vielleicht hat der steigende Zins führt ja auch dazu, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt und dass die Verbraucher sich ein bisschen besser informieren können, weil das ist sehr wichtig für eine Investition, die 10 oder 20 Jahre andauert.
Thomas, im zweiten Fall, den du eben beschrieben hast, da habe ich mitbekommen, es ist alles geregelt, das Geld ist da, steht nur noch die Frage, macht es jetzt wirklich Sinn, sozusagen die Bagger kommen zu lassen oder nicht?
Ja, Herr Vogtländer, und man muss wahrscheinlich noch eine Baufirma suchen, aber...
Genau, also die Baufirma zu finden ist wahrscheinlich eine große Herausforderung, aber wenn alles bereitsteht, dass das Kapital auch da ist, dann sollte man auch anfangen. Wie gesagt, es wird nicht unbedingt günstiger kurzfristig, da sehe ich keine Perspektiven, von daher macht es Sinn, dann auch das zu planen. Aber auch da und jetzt anzugehen, aber auch da sollte man sich vorher gut beraten lassen. Die Verhandlungen mit den Baufirmen sind ja auch durchaus komplex, man kann teilweise ja Festpreise auch vereinbaren, man kann bestimmte Klauseln einbeziehen. Da bin ich kein Spezialist, da ist Frau Merzien vielleicht doch besser informiert. Aber auch da sollte man sich auf jeden Fall gut beraten lassen. Aber grundsätzlich, wenn alles bereitsteht, sollte man auch anfangen.
Ja, Frau Merzien, geben Sie uns noch ein paar Tipps. Wenn man Geld hat und man kann jetzt investieren, alles ist klar, wie geht man am besten mit den Baufirmen um, beziehungsweise wie kommt man schnell zum Eigenheim?
Na, also wenn man ein eigenes Grundstück hat und tatsächlich da die freie Wahl hat, welchen Anbieter man nimmt, sollte man in jedem Fall oder man braucht auch tatsächlich jemanden, der das ganze Haus für einen plant. Das ist die sogenannte Bauvorlageberechtigung. Das sind in der Regel dann Architekten, die da vorlageberechtigt sind, die beraten und unterstützen einen dann auch. Vielfach ist es aber oder vielfach ist untertrieben, in 90% aller Fälle wird bei Ein- und Zweifamilienhäusern mit einem Schlüsselfeld Fertiganbieter inzwischen gebaut. Das heißt, da ist der Architekt im Lager der Baufirma. Das ist auf der einen Seite vielleicht ganz praktisch und angenehm für den Bauherrn, weil er dann eben nur einen Vertragspartner hat, an dem er sich wenden kann. Andererseits hat das aber eben zur Folge, dass derjenige, der plant, am Ende sich auch selber kontrolliert bei der Ausführung und einem natürlich nicht mehr unbedingt den ganz neutralen Rat geben wird. Hier müssten wir nochmal konkreter hingucken und das könnte vielleicht ein Baumangel werden, sondern immer sagen wird, das ist alles in Ordnung, lieber Bauherr, zahl mal bitte. Und das kann eine Schwierigkeit sein und insofern an so einer Stelle, wenn man mit so einem Schlüsselfertigangebot zu tun hat, sollte man immer eigentlich sich parallel jemanden suchen für die baubegleitende Qualitätskontrolle. Das ist etwas, womit wir ganz, ganz viel zu tun haben bei den Bauherren, ja. Dass da dann eben jemand auf der Baustelle guckt. Dann ist ein wichtiger Aspekt natürlich auch der Zahlungsplan. Bauen ist eine so teure Angelegenheit, dass es sehr, sehr üblich und ganz normal ist, dass die Baufirmen einen Anspruch haben auf Abschlagszahlungen. Und bei diesen Abschlagszahlungen muss man natürlich erstmal prüfen können, ist der Baufortschritt, der da versprochen und behauptet wird, ist der tatsächlich erreicht oder zahle ich unbeabsichtigt mehr, als da tatsächlich auf meinem Grundstück schon aufgebaut ist. Ja. Also gerade dieser Zahlungsplan ist eben was, was man im Vorfeld auch dringend prüfen sollte.
In dem Zusammenhang eine Frage, wenn man Eigenkapital hat auf den Banken, kriegt man ja jetzt ein bisschen mehr Zinsen, aber nicht so richtig viel. Wie viel vom Eigenkapital oder von der Bausparsumme sollte man in Reserve behalten, dass man sozusagen noch nachschießen kann?
Herr Lang, gibt es da Faustformeln für?
Ja, eigentlich wäre ja die Empfehlung, dass wir grundsätzlich sagen, 3 bis 6 Nettoeinnahmen sollten, egal wie die Finanzierung läuft, immer zurückbehalten werden, weil es gibt ja auch noch Dinge neben der Finanzierung. Und wenn eine Finanzierung gut gerechnet ist, dann sollte sie eigentlich klappen. Nur wir wissen auch, dass wenn, hat mir auch schon heute drüber gesprochen, dass die Angebote immer steigen. Pauschal würde ich sagen, ist natürlich schwierig mit mehr zu rechnen. Wenn ich mehr Kredit aufnehme, habe ich wieder eine schlechtere Beleihung und muss im Zweifel mehr Zins zahlen. Dann kann man vielleicht noch einen Puffer von 5 oder vielleicht von 10% einrechnen. Aber das ist dann, wenn Sie 400.000 Euro haben, sind Sie auch schon bei 20.000 Euro. Ja. Das ist auch eine Hausnummer. Also von dem her lieber gut kalkulieren und ein bisschen Puffer rein, aber das ist zurzeit wieder schwierig so vorauszusehen, wo die Preise hingehen.
Energieeinsparungen sind ein großes Thema. Es gibt viele Energieeinsparverordnungen und aber auch den Willen, viel Energie einzusparen. Wie sieht es aus mit der KfW-Förderung? Was erwarten die Experten da? Vielleicht jetzt ganz kurze Antwort.
Herr Vogtländer, kurze Antwort.
Naja, es wird vor allen Dingen der Bestand stärker gefördert, weil dort natürlich auch die meisten CO2-Einsparungen zu erzielen sind. Das heißt, im Neubau sicherlich weniger, aber derjenige, der eben die Heizung austauscht, gerade Gasheizung, der kann schon mit höheren Förderungen rechnen.
Das war der Marktplatz. Heute zu aktuellen Problemen bei der Baufinanzierung und deren Lösung. Hoffe ich doch, dass wir ein paar Lösungsvorschläge gegeben haben. Ihre Fragen dazu haben Thomas Lang von der Verbraucherzentrale NRW, Corinna Merzin vom Verband privater Bauherren und Professor Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft beantwortet. Im nächsten Marktplatz in einer Woche geht es um Online-Sein im Seniorenalter. Keine Angst vor Smartphone und Laptop, empfiehlt Ihnen dann mein Kollege Stefan Römermann. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse.